Ja, Adel ist bei uns der Ausbegriff. Vielleicht sage ich es lieber gar nicht, weil sonst vergeht einem der Appetit.
Da ist er wieder, der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Ich bin Joris, Reisejournalist und habe ja immer wieder spannende Gesprächspartner. Meistens Rebecca, heute ist es mal wieder Tom Sundermann. Ich grüße dich.
Ja, servus miteinander.
Unser bayerischer Mann, ja. Amerika oft schon und heute geht es mal um Bayern. Es ist ja auch deine Heimat, du wohnst ja in München.
Ja.
Und jetzt geht's heute auf Chiemsee-Tour.
Genau, ins Chiemsee-Alpenland, um genau zu sein. Das heißt, wir fahren nicht direkt an den See ran, sondern schauen, was gibt's da eigentlich Cooles in der Umgebung? Und das ist eine ganze Menge.
Okay, und wir haben ja gerade schon einen sehr bayerisch sprechenden Menschen gehört. Da ging es um Appetitverderben, aber es wird trotzdem delikat heute in der Folge,
hoffentlich, oder? Es gibt was zu essen und einiges zu trinken. Also halt ganz normal, wie wenn auch nicht Podcast-Seite ist.
Ja, also Weißwurst gibt's heute, ne?
Ja.
Kräuterschnaps.
Und natürlich Bier.
Bierbrauen, sehr schön. Vorher das Nice to Know zum Chiemsee-Alpenland. Den Chiemsee kennt man, man muss aber nicht unbedingt zum Baden dahin fahren. Auch die Umgebung hat jede Menge zu bieten. Tom, du hast ja nicht mal eine Badehose dabei, glaube ich, ne?
Ich bin nackig rein, nein. Ich bin ja gar nicht zum Baden gegangen.
Ihr braucht nicht unbedingt ein Auto, sondern könnt sehr gut mit dem Zug von München aus zum Beispiel anreisen. Als Startbahnhöfe bieten sich Bad Endorf, Prien oder Übersee an. Mit dem Bus kommt ihr in der Gegend sehr gut rum. Wenn ihr mehr von der Gegend sehen wollt und zeitlich flexibel seid, nehmt doch am besten einfach einen Leihwagen. Wer außerdem noch in die Berge will, für den gibt's ein Spezialticket, mit dem die Seilbahnen ermäßigt sind und einmal Eintritt in die Chiemgau-Thermen kostenlos ist. Also, jetzt im tiefsten Winter träumen wir also mal von einem doch sommerlichen Tag, nehme ich an.
Ja.
Oder du warst im Sommer, glaube ich,
da. Als ich da war, war es jedenfalls noch schön warm. Ja, es war herrlich.
Mhm. Beschreib doch mal, wie sieht es eigentlich aus in dieser Gegend rund um den Chiemsee? Das ist sehr bayerisch.
Ja, der Chiemsee, die Region, ist im Prinzip das Postkarten-Bayern. So wie man das im Rest von Deutschland kennt oder sich vorstellt. Da ist eben die Bergkulisse, die Alpen sind ja da. Darum heißt es ja Alpenland. Ab und zu mal eine schöne Kirche mit Zwiebelturm. Mhm. Wälder, sehr viel Grün, sehr viel Seen. Es ist einfach eine sehr naturnahe Gegend. Und da kommt man auch so richtig so, ja, man geht so ein bisschen auf in der Natur. Das ist schön.
Und dann gibt's da neben der Landschaft auch diese typische Sprache, die wir gerade schon gehört haben. Wir werden auch weitere Töne heute natürlich einspielen.
Muss man manchmal zweimal hinhören, ja, es ist nicht so einfach.
Wir helfen sonst mit einer Übersetzung. Du bist ja Münchner mittlerweile und verstehst die Menschen hier auch.
Ja, leidlich. Also ich verstehe längst nicht jeden und längst nicht immer. Also bei schweren Dialektsprechern habe ich noch so meine Probleme. Aber es wird mit der Zeit, ja.
Was war es gerade? Odel?
Odel? Das war der Odel.
Odel.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, was
das bedeutet. Okay.
Ja.
Genau, das Essen, ja, ganz wichtiges Thema. Aber auch der Schnaps.
Dann fangen wir an. Genau, wir fangen nämlich an in Ammerang, eine Gemeinde mit gut 3500 Einwohnern, also ein richtig schönes bayerisches Dörfchen. Und da habe ich Sepp Stein getroffen, der sich als Likörmacher betätigt.
Und nicht Brenner.
Genau, also es gibt ja Brennern, Schnaps, Brennen, Destillieren aus verschiedenen Ausgangsstoffen, zum Beispiel Obst. Dann gibt's aber noch die Likörproduktion, dafür nimmt man Rohalkohol her und aromatisiert den mit verschiedenen Kräutern oder Früchten. In diesem Fall sind es halt Kräuter.
Ah, okay, also das letzte Stück der Wertschöpfungskette hat er dann an sich gerissen.
Ja, so könnte man sagen.
Ja, aber schön, Likör machen stelle ich mir spannend vor.
Ja, aber als ich ihn dann getroffen habe in seinem Feinkostladen, den er mit seiner Frau zusammen betreibt, wollte er erstmal gar nicht über sein gutes Tröpfchen sprechen, das er da macht, sondern lieber ja über die schöne Umgebung.
Ich lebe in einer kleinen Ammeranger Welt, wo die Menschen zusammenhalten und wo es richtig schön ist. Wir sind so hier im Voralpenland, also wunderschöne hügelige Landschaft zum Radlfahren, super geeignet zum Wandern und kulturell echt was geboten.
Und ja auch zum Trinken.
Ja. Der Adel ist ein Likör, Kräuterlikör, selbstgemacht. Der Ursprung ist aus dem Mittelalter, die Zusammensetzung auch. Und das Wichtigste am Adel ist, die Kräuter, die drin sind, das sind 21 Stück. Und ich sage dann immer, Adel hilft gegen alles, auch gegen nichts.
Ja, da sind wir schon beim ersten Dialektthema. Hilf gegen alles oder, ich versuche es lieber gar nicht, erst auf Bayerisch.
Der Anfang klang realistisch. Ja. Was heißt das?
Also auf Hochdeutsch heißt es, hilf gegen alles oder gegen nichts. Das heißt, kann man trinken, wann man will. Und vielleicht hilft sogar gegen irgendwas, falls man was hat.
Und du hast es wahrscheinlich auch getrunken?
Natürlich.
Und, hat's geholfen?
Ja, also ich hatte nichts, aber mir ging es danach besser.
Das glaube ich wohl. Ach, schön auch. Ich mag das ja mal, wie die Menschen hier, gerade in Bayern oder auch in anderen Teilen von Deutschland, wo es besonders schön ist, aber gerade hier in Bayern, wie die Menschen dort über die Umgebung, die Natur reden, wie verliebt er nach wie vor in die Landschaft hier offenbar ist und wahrscheinlich auch selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja, er ist auf jeden Fall viel unterwegs. Er kennt natürlich auch die Leute da im Ort, weil das ist halt seine Hut da, so da ist er verwurzelt und man merkt das ja auch schon, wenn man ihn hört, so ein richtig urwüchsiger Typ, jemand, der für diese Region auch steht und dafür auch einsteht.
Und die Odelgrube, so ist so der Name seines Betriebes.
Ja.
Und da warst du also dann vor Ort und es gibt auch ein Trinkritual.
Also beim Odel, wenn man trinkt, sollte man ihn so trinken, dass man beim ersten Schluck ungefähr die Hälfte von so einem Stammball nimmt, das bei Zimmertemperatur und das 4 bis 5 Sekunden im Mund lassen. Und da überlegen, was man schmeckt. Beispielsweise Kardamom und Nelke kennt man und Zimt kennt man jetzt vom Backen her, Fenchel vom Brotmachen her. Und die Kräuter, die drin sind, sind ja fast alle aus der Küche. Also erster Schluck, ungefähr die Hälfte und dann lassen wir das einmal im Mund und dann macht man weiter.
Ich denke jetzt erstmal so ein bisschen an Hustensaft, ehrlich gesagt.
Ja, es sind natürlich Kräuter dabei, die auch für das gut sind. Das ist jetzt beispielsweise Wermut in erster Linie. Ja. Und jetzt ist er unten angekommen und du merkst also, dass es jetzt richtig warm geworden ist. Zuerst ist er ein bisschen scharf und brennt ein bisschen, ja. Dann wird's warm.
Ja, jetzt, da wird gerade richtig aufgeräumt, stimmt.
Da wird aufgeräumt und jetzt trinken wir den zweiten Schluck genauso.
Übrigens auch hier nochmal kleine Übersetzungshilfe. Stamperl heißt natürlich Schnapsgläschen.
Natürlich.
Ja.
Man hätte auch einfach Schnapsglas sagen können, aber gut, ist eine eigene Sprache.
Ja, natürlich.
Ja.
Jedenfalls, es war einfach lecker. Ich habe den Odel, glaube ich, habe noch ein zweites Glas mit ihm dann getrunken. Man merkt ihn natürlich, wie der durchzieht durch die Speiseröhre in den Magen. Aber also, es ist auch so ein ganz eigener Nachgeschmack nochmal im Mund. Und da kommen dann diese Kräuter, die wirken dann so mit den nächsten Sekunden, Minuten. Und kommt das nochmal durch und entfaltet sich, wie bei einem guten Wein im Prinzip.
So, und vielleicht an dieser Stelle, Odel nochmal kurz erklärt, so der Begriff.
Ja, hast du eine Idee, was es heißen könnte?
Ehrlich gesagt, nee, es klingt ein bisschen wie Jodeln, aber das sage ich jetzt in meinem eher norddeutsch geprägten Sprachgebrauch.
Ja, bist auch völlig falsch.
Ja, wahrscheinlich.
Okay, Sepp gibt uns hier nochmal ein paar Hinweise.
Ich sage mal zum Beispiel, in Frankreich würde man Purin dazu sagen, in England Slurry oder Liquid Mania. Und einer der schönsten Namen, der ist in Brasilien, da heißt das Miju.
Na?
Nee, keiner. Das wird
immer noch nicht heiß.
Das wird ein richtiges Quiz hier noch im Podcast.
Okay. Kommen wir jetzt zur Auflösung.
Und im Hochdeutschen gibt es ein Wort, das heißt dann Jauche. Und das ist genau das, was unser oberbayerisches Wort ist für Jauche, ist halt Odel.
Warum nennen die das denn Jauche? Du wirst ja auch nachgefragt haben, oder?
Die Farbe. Ist natürlich ja, goldbraun, ist im Prinzip ein tiefes Braun und damit erinnert es natürlich erstmal an Jauche, schmeckt aber überhaupt nicht so, deswegen hat er auch vorgewarnt, es könnte einem der Appetit vergehen, aber ja, das ist der Name, der Odel halt.
Okay, ja, spannend, wieder was gelernt. Ja. Das ist ja immer das Coole, wenn man mit Einheimischen spricht, die benutzen diese Wörter ja, als wären die das Normalste auf der Welt und dann steht man daneben und muss erstmal nachfragen, wobei er wahrscheinlich öfter auch Gäste hat, die eben nicht aus Bayern kommen und nicht aus der Chiemsee-Region.
Ja. Ne? Natürlich ist es halt lustig, weil die Einheimischen, die wissen ja, was es heißt.
Ja,
na, okay, wir trinken jetzt Jauche und so der Hochdeutsche kommt halt dahin und oh, Odel, klingt ja irgendwie lustig, aber auch nicht schlimm.
Apropos Appetit, ja, Weißwurst war ja so dein nächstes Reiseziel. Mm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du sogar ein Weißwurst-Diplom erfolgreich gemeistert.
Ja.
Wo genau bist du da gelandet?
Ich bin gelandet in der Metzgerei von Meister Hubert Lohberger in Rosenheim. Rosenheim ist eine größere Stadt, die kennt man.
Ja.
Und er ist da einer von den ganz wenigen Metzgern, die da noch selber schlachten und natürlich dementsprechend auch richtig gut und handwerklich arbeiten.
Da fällt mir gerade ein, wir haben doch auch mal gemeinsam im Fichtelgebirge, oder wo war das?
Ja.
Irgendwo haben wir auch mal Wurst gemacht, sogar bei einem Metzger.
Genau, das war im Fichtelgebirge, ja. Da war es Bratwurst.
Ja, stimmt. Das ist gar nicht so leicht, den Darm zu quetschen. Dazu gibt es auch noch eine weitere Folge hier im Reisepodcast, wenn ihr euch da durch die App durchswitcht. Könnt ihr euch ja mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Aber jetzt zurück nach Rosenheim und zum Herrn Lohberger in seine schicke Metzgerei.
Ja, sein Vater hat den Laden 1961 eröffnet. Das war eine Zeit, da gab es noch 36 Metzger, die selbst geschlachtet haben in der Stadt. Zwei sind jetzt noch übrig. Und ja, Meister Lohberger, das ist einfach ein Mann mit Leidenschaft fürs Produkt. und den Beruf.
Es gab für mich eigentlich gar keine Frage, der Betrieb war da und es ist eigentlich das Schöne, wenn man was produziert und gleich den Erfolg sieht, ist es gut oder schlecht geworden, ne? Also dass ich monatelang oder tagelang auf ein Ergebnis warte, ich sehe sofort und sehe auch die Reaktion bei den Kunden, es schmeckt uns, ja, es ist ein Strahlen in die Augen, wenn du was Tolles machst und das gefällt mir einfach in meinem Beruf.
Guck, das ist nämlich der Unterschied zu uns Podcast-Menschen, wir quatschen hier im Mikrofon und es kommt kein Produkt dabei raus so richtig, eben nur digital. Und der Mann, da bin ich ja manchmal neidisch auf diese Handwerker oder Handwerksbetriebe. Mm. Der hat da richtig dann schön das Fleisch in der Hand und der sagt, hier, da kommt in die Auslage und wird verkauft.
Und dann essen es die Menschen, ja, genau.
Und dieses Ritual rund um die Weißwurst, da gibt es ja einige Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel, wir sind ja gerade in München hier, habe ich ja gestern den Fehler gemacht, nach 12 Uhr nach einer Weißwurst zu fragen. Warum ist das
auch so schlimm? Banause.
Ja. Ich verstehe es nicht. Also das schmeckt doch genauso gut dann.
Die Weißwurst wird traditionell vor 12 gegessen, bevor die Kirchenglocken 12 Uhr schlagen.
Ist immer noch so, ja.
Ja, das ist also altertümlich begründet mit dem Thema Frische, Kühlung und sowas, Konservierung. Das ist ein vergleichsweise neues Phänomen. Damals war es eben so, irgendwann, wenn es dann wärmer wurde über den Tag, dann wurde halt auch die Wurst schlecht. Also hat man gesagt, du isst bitte die Wurst vor 12, danach ist sie einfach nicht mehr gut. Das ist natürlich nur einer von vielen Erklärungsansätzen, weil sie wird natürlich nicht Punkt 12 Uhr schlecht. Beispielsweise gab es dann eben auch die Gasthäuser, wo dann vor 12 vielleicht mal die Handwerker ihre Vespa gemacht haben, da günstig was gegessen haben, aber dann ab 12 kamen dann zahlungskräftigere Kunden zum Mittagessen. Dann wollte man die Handwerker natürlich lieber raus haben, um Platz zu schaffen für die zahlungsfreudigere Klientel. Hat dann eben gesagt, ja, Weißwurst gibt's hier nur vor 12 und dann schert ihr euch raus.
Auch spannend, das ist genau wie Pizza, war glaube ich auch früher mal arme Leute essen. Aber Pizza und Weißwurst, das sind ja so mit die leckersten Sachen, die ich so kenne, ehrlich gesagt. Ja. Also da ist man doch gern jemand, der vielleicht auch vor 12 dann mal herzhaft zubeißt, wenn es doch so gewünscht ist, wenn die Tradition es eben dann auch will.
Also in München machst du dich lächerlich, wenn du nach 12 Uhr Weißwurst essen willst.
Muss man sonst heimlich zu Hause machen. noch so ein Begriff Zuzel, ne? Also ja. die Art, wie man Weißwurst isst, ist ja auch ganz wichtig. Also wenn man da dann anfängt, mit dem Messer rumzufuchteln, auch dann wird man sehr schräg angeschaut, ne?
Nicht unbedingt. Also heute ist das Essen mit dem Messer durchaus akzeptiert, also bedeutet nicht hier ein Stück nach dem anderen abschneiden und dann essen, sondern erstmal schön die Wurst von der Pelle befreien mit Messer und Gabel, ohne Zuhilfenahme der Hände und dann einzelne Stücke zu essen. Und aber Zutzel, also ich kann es.
Ja, das ist ja eigentlich, man lutscht quasi das Brät aus der Wurst hinaus.
Da ist ein kleines Loch an der Spitze und dann trennt man das Fleischbrät mit den gespitzten Lippen ab und zuzelt es da durch. Und darum ist zum Beispiel Handwerksqualität so wichtig, weil da ist das Brät so schön locker und fluffig. Das hast du bei so einer Industriewurst aus dem Supermarkt nicht. Da ist es ganz schwer.
Ja, oh, jetzt kriege ich richtig Hunger auf so eine Weißwurst. Aber es ist ja jetzt schon nach 12.
Ja.
Mist. Okay, so und dann ging es ja irgendwann auch los, dass ihr über Qualität gesprochen habt, denn das alles war ja eingebettet in so ein Seminar, so ein Weißwurst-Seminar,
ja, was du dort gemacht hast. Ja, da habe ich gelernt, wie es funktioniert. Man nimmt also klein gehacktes Fleisch, um dieses Brät zu produzieren. Das kommt in eine Art Häcksler. Ich glaube, die Maschine heißt Kutter und der Vorgang heißt Kuttern. Das Brät wird gekuttert unter Zuhilfenahme von Eis, damit es nicht gerinnt, das Eiweiß darin nicht gerinnt. Dazu kommen dann jede Menge Gewürze, übrigens also ganz viele verschiedene, so ein richtiger kleiner Gewürzgarten, fast wie beim Odel.
Das ist ja Mischung. Das ist ja auch das Leckere an der Weißwurst, die Gewürze da drin,
ja,
dass man so die Kräuter rausschmeckt.
Und dieses leicht Zitronige zum Beispiel.
Ja.
Kommt halt auch alles durch die Gewürze. Das Brät kommt dann in eine Maschine und mit der wird es in einen Darm gepresst. Das ist übrigens gar nicht so leicht. Wir, die Teilnehmer von diesem Weißwurstkurs, haben was gemacht. Und ich hatte echte Probleme. Ich habe der Metzgermeister, ja genau. Also ich hatte schon Schwierigkeiten damals im Fichtelgebirge. Also bin da einfach nicht so der Typ für anscheinend. Probleme mit dem, ja, Darmprobleme. Probleme beim in den Darm füllen.
Zuzeln klappt, aber
ja.
Okay.
Ja, nee, es war halt so, dass ich diesen Darm gefüllt habe und zwar wahnsinnig dicht. Also man hält das halt an einem Ende zu und dann kommt das rein. Ich habe das so dicht gefüllt, das war also überhaupt nicht mehr richtig fluffig. Das war so eine richtig feste Wurst.
Aber der Darm ist nicht geplatzt.
Der Darm ist nicht geplatzt, nee. Gerade noch heile geblieben.
Okay. Gut. Ah, ja, und hier hört man jetzt auch die Wurstmaschine.
Ja.
Aber macht ja ordentlich Lärm, das Ding.
Ja, also ist ziemlich laut.
So, okay, und dann das Geheimnis
der perfekten Weißwurst. Das große Geheimnis. Auf der Spur des Geheimnisses der perfekten Weißwurst, hier hat es mir der Metzgermeister nochmal erklärt.
Frische. Kurz und prägnant frische. Alles andere sind Nuancen, Rezepturen, Gewürze, die Technologie, alles spielt dazu bei. Aber die Frische ist doch nichts zu ersetzen.
Wie muss denn so eine Weißwurst schmecken, wenn sie richtig gut ist?
Eine Weißwurst sollte einen typischen fluffigen Biss haben. Sollte einen angenehmen Geruch nach Kräuter, nach Petersilie und Zitrone haben. Ja, und sie vom Aussehen sollte sie einen schönen Glanz haben und ein schönes Heuball bilden beim Anschnitt, dann war sie diese Top-Qualität.
Das heißt ja auch, so eine Weißwurst, die ist tagesaktuell produziert im Idealfall, ne?
Nicht nur im Idealfall, das muss eigentlich so sein. Alles andere ist ein Industrieprodukt.
Genau, im Supermarkt ist es ja dann nicht.
Und da kann man es dann natürlich nochmal nachvollziehen mit dieser vor 12 Uhr Regel.
Absolut.
Ja.
Ja. Okay, und ich nehme an, nachdem ihr da die Maschine bedient habt, durftet ihr auch probieren irgendwann das fertige Produkt.
Genau. Jeder hat halt seine, ich glaube, zwei, ja, so, die werden ja immer paarweise gemacht, diese Weißwürste, das kennst du auch.
Ja.
Und jeder hat dann sein Weißwurstpaar gemacht und da ist dann ein Namensschild dran gekommen. Und das, wir wurden alle zusammen gekocht und da hat jeder seine selbstgemachte Weißwurst auf den Teller bekommen.
Stand dann die Tom-Weißwurst.
Die Tom-Weißwurst, genau. Kam dann schön zusammen cool. Mit einer ordentlichen frischen Breze.
Und Weißbier?
Ich weiß gar nicht mehr, ob es Weißbier dazu gab.
Aber eigentlich traditionell.
Natürlich gab es Weißbier dazu.
Natürlich,
doch. Ja, ja.
Okay. Bier gibt es ja gleich auch noch hier im Podcast übrigens. Erstmal natürlich die Frage, wie hat die Wurst geschmeckt und wie war es vor allem, als du dein Diplom überreicht bekommen hast?
Ja, also die Wurst war erstmal sehr lecker, ja, sie war frisch und es hat sich auch ein Heuball gebildet.
Sehr gut.
Ja.
Also jetzt direkt da anfangen können, oder?
Absolut,
gut, absolut. Pass auf die Maschine.
Ja. Aber ist ja egal, ich bin ja jetzt diplomierter Weißwurstmacher, kann also bald das Podcast machen an den Nagel hängen, endlich.
Richtig Karriere machen jetzt.
Yes, im Weißwurst-Business. Und genau, ich habe dann meine Urkunde überreicht bekommen.
Ach okay, das ist ja richtig. Mit Unterschrift hier dein Diplom, hast du ganz stolz in den Unterlagen. Weil's Wurst ist, mit Erfolg teilgenommen.
Ja.
War das auch mit irgendeiner Prüfung noch verbunden?
Die Prüfung war ja im Prinzip das Weißwurstmachen und das habe ich ja fast mit Bravour bestanden, mit Erfolg teilgenommen.
Das kann auch jeder machen, ne? Also so ein Weißwurst.
Ich weiß nicht, ob das jeder kann, aber zu dem Kurs kann sich natürlich jeder anmelden, ja.
So, deswegen haben wir es auch verlinkt in der Episodenbeschreibung,
ja,
falls ihr da auch mal Lust drauf habt. Und zu so einem leckeren Weißwurstgericht gehört natürlich ein Weißbier, das hatten wir gerade schon. Und das Thema Bier hast du noch mal ein bisschen intensiver auch recherchiert in der schönen Chiemsee-Alpengegend.
Richtig, also einen Bierkurs habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich umgeschaut und zwar im Städtchen Wasserburg am Inn. Ist übrigens eine ganz, ganz tolle Stadt, die liegt am Inn und der Stadtkern ist im Prinzip so eine Insel. Wo du halt dann über eine Brücke raufkommst, hat eine ganz tolle mittelalterliche Altstadt, also ein echtes Juwel mal zum Angucken.
Und nicht weit weg von Rosenheim ja auch.
Wenn ja.
Wenn man da ist, dann kann man ja auch einen Abstecher machen.
Unbedingt, also kann ich wärmstens empfehlen.
Ja.
In der Stadt gab es früher Dutzende Brauereien, die haben ihr Bier, man muss bedenken, damals noch nichts hier mit Kühlschrank oder sowas, moderne Technik, nee, die haben das Bier in unterirdischen Stollen hergestellt und auch gelagert, denn da ist es natürlich kühl unter der Erde. Und ich habe mir das dann selber mal angeschaut, eine Führung in einen von diesen Kellerkomplexen gemacht. Rumgeführt hat mich Wittger Neumeier vom Verein Kellerfreunde. Also das ist ein Verein, der ja diese Keller heute
betreibt, am Leben hält.
Genau.
Gut, dass sie nicht zugeschüttet werden. Das ist ja Historie.
Ja, das ist tatsächlich passiert. Ein Komplex musste so einem Parkhaus weichen.
Mhm.
Ja. Aber direkt daneben ist zum Beispiel dann der Eingang dazu.
Hey. Ganz schön kalt hier.
Ja, 7 Grad konstant, sommers wie winters.
Mhm.
Dafür gibt es aber auch einiges zu sehen. Exponate von der Bierherstellung, weil, wie gesagt, das Bier wurde da nicht nur gelagert, sondern auch gemacht, gebraut. Alte Fässer, Bierfilter und die Lagertanks von damals. Also wer da hinabsteigt, der steigt auch in die Geschichten des Bierbrauens und von Wasserburg hinab, bekommt das firsthand zu sehen.
Wir sind in den Wasserburger Sommerbierkeller. Das ist am Innufer gegenüber der Innbrücke der Altstadt. Da sind insgesamt da auf dieser Innenseite 10 Bierkeller. Dieses Labyrinth, das wir besichtigen, sind 7 zusammenhängende Keller. Diesen Keller, wo wir jetzt sind, das ist der Gräfkeller, der ist 1785 erbaut worden. Das ist unser schönster Keller, auch hinten der naturbelassene Kellerraum. Der letzte, der hier herin Bier gebraut hat, war die Fletzinger Bräu aus Wasserburg, das war 1994.
Ja, 1994, das ist also durchaus, hat sich lange gehalten.
Allerdings.
Ist auf jeden Fall tolles Programm für Leute, die sich sehr für Geschichte interessieren. Ich bin ja jemand, der interessiert sich generell so für alles, was mit Bier zu tun hat.
Hast du jetzt auch probiert oder gab es da dann nicht?
Da gab es dann, also ich habe jetzt keins probiert, aber man kann, wenn man da hinkommt, glaube ich, gegen so einen kleinen Unkostenbeitrag da eins von den Kellerbieren probieren. Mhm. Also natürlich nicht dort hergestellt, nicht mehr, aber so nach der Art. Man kann es dann sich da nochmal reinfühlen. Weil 7 Grad ist ja auch die perfekte Trinktemperatur.
Ja, das passt dann schon wieder. Und ich glaube, gerade im Sommer, wenn man so ein bisschen Abkühlung braucht, das
ist ja
heißer mittlerweile, fast unangenehm warm im Sommer, finde ich. Bei 40 Grad, was wir ja mittlerweile teilweise im Sommer haben, dann mal gerade runterkühlen, Bierchen dazu.
Ja.
Ist auch ein schöner Abschluss von so einer Reise dort einmal quer durch die Chiemsee-Alpengegend.
Ja, perfekt.
Ja, ein spannender, sehr delikater Podcast heute mal wieder. Vielen Dank dafür, Tom.
Ja.
Und man merkt es einfach, in Bayern, da kann man richtig toll Urlaub machen. Und du bist ja heimisch und viele werden jetzt denken, da in die Gegend sollten wir mal. Besuchen da unten in Bayern.
Ja.
Am Ende noch die Top 3, auch da heute natürlich deine persönlichen Favoriten. Wir empfehlen hier immer Dinge, die wir absolut selbst auch ausprobiert haben. Einer von uns zumindest, in diesem Fall du. Und auf Platz 3 ist bei dir, glaube ich, die Bierführung durch Wasserburg.
Richtig. Das ist jetzt nicht die Kellerführung, sondern eine durch die früheren Stationen des Bierbrauens in der Kerninnenstadt, da wo früher die Brauereien waren und sowas. Ich war mit der Biersommelier Barbara Teichmann unterwegs, also wirklich eine Frau, die professionell Bier verkostet und auch empfiehlt, so wie man das vom Sommelier für Wein kennt. Und da habe ich dann anschließend auch selber eine Bierverkostung gemacht. Gab es Pilz, Helles, Export und so weiter. Ganz toll, um mal so ein bisschen die eigene Zunge zu schulen. Also für Besucher, die gern trinken, absolutes Muss.
Und damit sind wir schon bei Platz 2 und da geht's weiter ums Thema Bier.
Ja, wer noch tiefer in das Thema einsteigen will, der kann den Bierlehrpfad am Samerberg absolvieren. Das ist ein Wanderweg, ungefähr 45 Minuten Autofahrt von Wasserburg entfernt. Man kann da rumgehen, es gibt Erklärtafeln rund um das Thema Bier. Und natürlich die schöne Landschaft, die man dann sieht.
Übrigens, der Bierlehrpfad, auch diese Bierführung und Platz 1, der jetzt gleich kommt, haben wir alles verlinkt in der Episodenbeschreibung von diesem Podcast. Also für alle da draußen, die jetzt Lust haben, die wir inspiriert haben, klickt da gerne mal rein. Und an einen Link entfernt seid ihr eigentlich schon am Ziel. So, Platz 1, jetzt bin ich ja sehr gespannt.
Das Automobilmuseum Mobile Zeiten in Amerang, das ist der Ort, wo Sepp Stein mit der Odelgrube ansässig ist. Ich habe das übrigens auch mit ihm besucht, dieses Museum. Ist eine Ausstellung mit ganz vielen Autos, vom ersten Benz-Fahrzeug bis zur neuesten Fahrzeugdesign-Studie. Total spannend, also für Autoliebhaber, aber auch für Technikbegeisterte. Fand ich total nett, sich das mal anzusehen. Die haben auch noch eine Modelleisenbahn, also riesen Ausstellungsfläche. Und klasse ist auch nicht überlaufen, weil es so platt auf dem Land ist. Muss man auch erstmal hinfinden. Echter Geheimtipp, aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es ja gelüftet.
Für alle da draußen, die diesen Podcast gerne hören, empfehlt ihn weiter. Macht vielleicht sogar gemeinsam auch mal diese Trips, die wir immer wieder empfehlen und gebt uns mal Feedback. Zum Beispiel per Mail geht das an reisepodcast@podcastfabrik.de. Tom, vielen Dank für die schönen Insider-Tipps und wir hören uns sicherlich schon bald wieder. Mindestens, wenn es um Bayern geht, vielleicht sogar auch zum Thema USA.
Ja, beides immer gerne.
Wir planen ja gerade so auch schon die nächsten Reisen für 2020. Da wird wieder einiges Spannendes dabei sein. Also einfach diesem Podcast treu bleiben und bis in 2 Wochen, dann melden sich Rebecca und ich hier wieder.
Ciao.